Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei Marcel Eckert, in der guten Tag.
Hallo, hallo, hallo. Und auch dabei der Timon, aka Klängern, himself. Hallöchen.
Hallo, hallo, hallo. Guten Tag. Hallo, ja, hallo, schön, hallo, dass wir alle wieder da sind.
Ja.
Weitere Woche, weitere Folge, weitere Filme. Wir sind am Start.
Das wird heute fantastisch, Timon. Ich bin nicht nur die Sachen, die ich jetzt mitgebracht habe, sondern unser Film der Woche. Ich bin gespannt.
Ja, ich bin auch
darüber
gespannt,
mit dir zu reden, weil leckt mich am Arsch. Aber egal. Wie geht's dir denn, Timon?
Mir geht's soweit gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf das, was bald ansteht. Wir können mal schamlos kurz Eigenwerbung machen, denn wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, für die, die es nicht mitbekommen haben, die Podcast-Live-Events im Kino kommen wieder zurück.
Endlich.
Wir haben ein wunderbares Kino gefunden, das Metropolis in Bochum. Da sind wir am 5.7., also gar nicht mehr so lange. Karten dazu gibt's in der Beschreibung dieser Folge oder auf unserem Instagram-Account ist das in den Highlights verlinkt. Oder wir teilen das bestimmt auch nochmal.
Ja, oder 42podcast.de ist auch nochmal in dem Linktree alle drinne. Also ihr findet das schon, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ne?
Genau, kommt vorbei, wir gucken uns, wir werden natürlich live podcasten, 20.15 Uhr geht's los. Und davor gibt es noch, wenn ihr den Film der Woche von der Bestenliste gucken wollt, extra eine Vorstellung dafür, falls ihr den sehen wollt. Wenn nicht, holt ihr euch ein Ticket für das eine. Wenn ihr beides sehen wollt, holt ihr euch ein Ticket für beides. Dann gibt's sogar noch Rabatt.
Aber nur vor Ort, nur vor Ort. Also ihr könnt euch unser Ticket online gerne reservieren, vorbestellen. Und dann könnt ihr da vor Ort an die Kasse gehen und kriegt sogar noch einen kleinen Rabatt für den Film, der vorher läuft.
Genau, 8 Euro kostet das Podcast-Ticket. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr fair. Und wir freuen uns sehr auf euch.
Sehr fair.
Wenn's cool wird, dann machen wir das nochmal.
Wenn's cool wird. Wenn's unangenehm wird, dann tun wir einfach so, als wäre es nie passiert, okay? Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen.
Dann schneiden wir das aus den Folgen raus und laden den
nochmal neu hoch. Schneiden wir den Teil bei der Folge raus, der live ist.
Genau, ja.
Ja, wunderbar. Aber Timon, bevor wir jetzt uns da in die Live-Aufnahme stürzen, was hast du denn geguckt die letzte Woche?
Ich habe eigentlich sehr viel geguckt, ich habe auch vieles angefangen und noch nicht fertig geguckt. Und ich glaube, da werde ich dann drüber reden, wenn ich das dann weg habe. Ich habe zum Beispiel eine Doku angefangen oder eine Animationsserie weitergeguckt, die gerade jetzt eine neue Staffel bekommen hat auf Netflix. Spoiler.
Lass mich überlegen.
Rick and Morty.
Die habe ich. Die kommen super spät erst auf Netflix,
ne? Mega. Weil ich mir denke immer, neue Staffel. Und dann fällt mir mal ein, du hast sie ja irgendwie schon vom 3, 4 Jahre geguckt.
Die habe ich schon vom Jahr gesehen, tatsächlich.
Ich habe auch irgendwie gemerkt bei Rick and Morty, ich finde die Serie echt cool. Und ich finde auch die Folgen alle irgendwie echt cool. Aber ich kann mich an ganz viel gar nicht mehr so erinnern, wenn ich jetzt einzelne Folgen aufzählen müsste. Aber wenn man sich dran erinnert, dann, das war ja cool.
Aber ist auch umso besser, weil dann kannst du die Folgen einfach nochmal gucken und hast alles vergessen. Ist doch doppelt geil. Also ich kenne die halt alle und denke mir, die kenne ich schon. Die habe ich auch schon 100-mal gesehen. Das ist so, langsam geht mir der Content aus. Ich brauche wieder mehr. und ich bin auch gespannt bei der nächsten Staffel. Ne, was war da, Justin Roiland?
Der ist jetzt raus. Der ist raus.
Und der hat ja bei Scholar Opposites, ne, das ist ja die andere Serie von ihm, da ist er ja auch rausgekickt worden und da wurden jetzt auch schon die neuen Sprecher vorgestellt. Deswegen bin ich bei Rick and Morty auch gespannt, was da jetzt abgeht, ne? Ob sich das immer noch so anfühlt.
Lass uns da vielleicht noch mal ein bisschen drüber reden, wenn ich das auch
gesehen
habe. Ansonsten habe ich mal wieder was abgehakt auf meiner Liste der Filme, die man unbedingt gesehen haben sollte, die ich aber noch nicht gesehen habe.
Geil,
nämlich E.T. Ich bin noch ein bisschen in meinem
Ich bin immer wieder schockiert, was du noch nicht gesehen hast. Entschuldigung, E.T. hast du noch nicht gesehen?
Ein Hurensohn. Ja, ich habe es ja gesagt, ich war der ist 82 rausgekommen. Da war ich noch nicht geboren. Und wenn ich dann in dem Alter bin, wo man diese Filme gucken würde, waren bei mir halt andere Filme da, weißt du? Ich habe da irgendwie die Disney-Filme geguckt und Wilde Kerle und so ein Kram da.
Ja, mein Vater hat mir den, schamlos reingedrückt damals. Also ohne Kompromiss. Du hast den Film ja jetzt gesehen und weißt, was da so passiert. Das ist für einen Neunjährigen doch teilweise ein bisschen verstörend, muss ich ehrlich sagen. Aber wie fandst du denn?
Ja, ich fand den sehr, sehr cool. Also wusste ja auch grob, worum es geht. Auch einer dieser Filme, der in der Popkultur sehr oft referenziert wird. Ist ja auch schon ein bisschen da. Mhm. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der mir so gut gefällt. Also ich mochte den sehr, sehr gerne. Ich fand auch E.T. an sich richtig, richtig cool. Ja. Also die Figur fand ich ein bisschen, ja, so mystisch, weißt du, da war wieder dieses Thema der Kindheitsträume bei Spielberg drin, es sieht erstmal mega weird aus, es redet nicht richtig mit dir, aber es kann unfassbar viel, aber gleichzeitig sieht es auch so unbeholfen und ein bisschen drollig aus, wenn es dann
irgendwie... Ja, du willst
es
in den Arm nehmen einfach.
Ja, genau, Zeit, ne? Aber es ist halt so ein mega krasses Alien eigentlich, was fliegen kann und so Kräfte hat, die für Menschen gar nicht greifbar sind. aber es sieht halt dabei nicht gefährlich aus. Und ich mochte diese Story sehr, dieses, ja, eigentlich ein sehr ungefährliches Alien kommt auf die Erde, muss sich verstecken und möchte eigentlich nur wieder nach Hause. Ja. Und natürlich müssen dann Kinder dem helfen und die bösen Erwachsenen sind ja dagegen. Und ich fand das auch sehr gut umgesetzt. Also ich fand die Kinder sehr sympathisch, ich fand E.T. sehr sympathisch. Ich bin auch sehr froh, dass das in Zeiten von nicht CGI gemacht wurde. Weil ich glaube, das hätte so jetzt nicht mehr so schön funktioniert.
Auf keinen Fall.
Und ich fand das sehr gut umgesetzt, weil in vielen anderen Filmen, also du hast ja die Kinder und E.T., die ja quasi erstmal auf der guten Seite stehen, und dann gibt's ja diese dunkle Bedrohung, so dieses, die Erwachsenen, die da irgendwie hinterkommen wollen, und du weißt, okay, wenn die das merken, da passiert nichts Gutes. Und ich fand, das war immer sehr im Argen so. Also auch die Regierungsleute waren nicht oft sichtbar, ne, das war sehr gesichtslos, oder die hatten Schutzanzüge an und so, und es wirkte alles so ein bisschen unpersönlich. Ja. Was das Ganze noch erstmal bedrohlicher gemacht hat und zum anderen dazu geführt hat, dass du nicht so einen billigen Antagonisten hast. Irgendwie, wie es ganz oft in so Filmen ist, so ein Marine, der dann da sitzt und, wir müssen das Alien bekommen. Und dann, wie du es zum Beispiel bei Avatar hast, weißt du, Dude da, wir werden die jetzt alle wegbomben und dann werden die schon sehen, weil ich mit meiner Militärerziehung,
Gottverdammte Aliens!
Ja, so, weißt du, das hat's viel stilvoller einfach gemacht, wenn du ja auch gar nicht weißt, wer so deine Gefahr ist. Also wenn du das unpersönlich lässt, dann wirkt es noch so ein bisschen mystischer.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich immer gefragt, wie die Geschichte weitergegangen wäre. Also E.T. 2 warte ich immer noch drauf. ist er auf seinem Planeten angekommen? Ist er auf einem anderen Planeten gestrandet? Geht die Geschichte wieder von vorne los wie bei Avatar? Ne? Kann ja sein, dass er irgendwo anders abstürzt und dann exakt dasselbe nochmal passiert, so nur mit anderen Wesen, die ihm dann helfen oder keine Ahnung. Ja. Aber ich fand auch die Geschichte rund um das Videospiel auch sehr fantastisch. Da gibt's auch eine Doku zu.
Ja,
das ist so absurd alles, dass sie da irgendwo in der Wüste von Nevada die ganzen Videospiele begraben haben, weil sich das so schlecht verkauft hat. Aber ja, E.T.
Aber es war auch scheiße. Schön. Ja, ich fand auch gut, ich fand die Geschichte einfach gut erzählt. Also es gibt ja ganz oft diese Filme, wo du merkst, okay, es gab eine gute Prämisse. Also zum Beispiel, ein Alien strandet auf der Erde und Kinder finden es. So. Und bis dahin, die Kinder entdecken es und merken, okay, es ist irgendwie ein Alien oder so, ist es mega interessant. Und dann haben so Filme oft einen Bruch, weil die Erzähler dann nicht wussten, okay, was machen wir denn jetzt damit? Und dann läuft die Geschichte irgendwie komisch. Und das hattest du hier meiner Meinung nach nicht. Also die war richtig rund erzählt, ne? Das Alien kommt an, Kinder entdecken es, Kinder wollen ihm helfen, es kommt von außen die erwachsene Bedrohung und dann gibt's am Ende eine Auflösung. Und dann war das so eine richtig runde Geschichte, die dann einfach fertig erzählt war, ohne dass man irgendwie das Gefühl hatte, denen ist nichts mehr eingefallen oder die haben es künstlich in die Länge gezogen oder sowas. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich wusste nicht genau, was ich ihm geben sollte. Ich habe geschwankt zwischen 8 und 9 und ich habe ihm jetzt erstmal eine 9 gegeben.
Ach, schön. Hast du denn die Version gesehen mit Maschinengewehren oder mit Funkgeräten?
weiß ich nicht.
Hier im Original hatten am Ende die ich sag mal, Soldaten, Polizisten oder was das war, hatten halt ihre Waffen. Und dann hat Steven Spielberg hat dann nochmal Digital Remaster gemacht. Ja, wie George Lucas das bei den alten Star Wars Filmen auch gemacht hat.
Okay.
Und dann haben die alle Waffen durch Funkgeräte ersetzt. Das, also, ja, muss sowas sein, ich weiß es nicht, aber ich musste immer, also, weißt du ehrlich, hast du nicht drauf geachtet wahrscheinlich, was du gesehen hast.
Weiß ich jetzt so nicht mehr, ne.
Ja, okay. Nee, aber schön, dass du den mal nachgeholt hast. Da habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht über den Film. Ist gut, dass du den nochmal in unsere Erinnerung zurückgespielt hast.
Ja,
schön.
Guck mal, jetzt habe ich hier der weiße Hai und E.T. und so. Jetzt kann ich mal wieder ein bisschen was abhaken, was man gesehen haben muss.
Ja. Ja, cool.
Was hast du denn geguckt?
Boah, Timon, also ich habe wirklich diese Woche krasse Ups und krasse Downs gehabt, wirklich. Also ich glaube, selten war die Spanne zwischen meinen beiden Filmen, die ich geguckt habe, so groß, weil ich habe tatsächlich, also ich habe vielleicht einen meiner neuen Lieblingsfilme entdeckt. Ich habe aber auch gleichermaßen den schlechtesten Film gesehen, den ich jemals gesehen habe.
Moment, hast du den geguckt, worum ich dich letzte Folge gebeten hatte? Ich hoffe. Yes!
Junge Timo, du weißt, ich habe wirklich viele Filme gesehen. Aber Klassentreffen 1.0 ist wirklich das Schlechteste, was ich in meinem ganzen Scheißleben gesehen habe.
Ich hab's dir doch gesagt.
Ich hab da niemals mit gerechnet, was mich da erwartet. Das ist ja wirklich eine Vollkatastrophe, dieser Film. Wie kann man denn sowas produzieren? Und das ist ja wirklich so grausam. Also, das hat sich angefühlt wie ein Trailer, der einfach nicht aufhört, der immer wieder von vorne anfängt. Diese Musik im Hintergrund, die sich durch den kompletten Film zieht. Wer hat diesen Film geschnitten? Das ist der beschissenste Dreckskack aller Zeiten, wirklich. Also, wenn ihr mal wirklich einen miesen Film sehen wollt, das ist es. Ich habe wirklich hier gesessen und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Hat da ein Praktikant geschnitten oder was? So, erstes Ausbildungsjahr als Mediengestalter. Ja, hast du schon mal ein Video geschnitten? Boah, nee, ey. Hier hast du Adobe Premiere, fang mal an, unseren Film zu schneiden, weißt du? Also, keine Ahnung, was da passiert ist, aber unangenehm. Hoch 10 und Till Schweiger, was war der, DJ oder so?
Ja, irgendwie sowas. DJ,
boah, das ist so ein, boah, ist das unangenehm. Und diese ganzen Geschichten, die da auch erzählt werden, so an den Haaren herbeigezogen, diese Dialoge. Und das ist wirklich, wirklich schlimm.
Richtig scheiße einfach.
Nur, ja, ne? Richtig, also wirklich, ich würde den ich habe ja hier meine DVD-Sammlung und ich habe meine Trash-Filme separiert. Ich würde den Film nochmal separieren, weil ich den nicht zu meinem Trash-Film stellen möchte. Das ist eine Beleidigung für die Trash-Filme, die hier stehen. Das ist, also, dass das in die Kinos gekommen ist, ist wirklich, wirklich fragwürdig.
Ja, und der war ja nicht mal unerfolgreich. Also erstmal finde ich schön, dass du ihn geguckt hast. Vielen Dank dafür. Ja, und natürlich. Dann bin ich froh, dass du, obwohl ich das schon so gesagt habe, nochmal überrascht bist, wie scheiße der eigentlich wirklich war.
Ja, ich meine, ich nicht, dass ich jetzt mit einem, also ich habe schon mit viel Scheiße gerechnet, ne? Das kommt noch dazu. Also meine Erwartungen waren extrem, extrem niedrig. Und ich dachte, ich gucke mir den jetzt mal einfach an. Und mal gucken, was der Timo sich da so reingezogen hat. Aber du hast in so vielen Art und Weisen untertrieben, Alter. Also wirklich, das ist wirklich krass. Es ist wirklich krass, wie scheiße dieser Film ist. Es ist unfassbar.
Ja, also wirklich auf allen Ebenen, jede einzelne Ebene, die ihr euch vorstellen könnt, ist es technisch, der Ton ist scheiße, die Kamera ist scheiße, die Handlung ist scheiße, das Schauspiel ist scheiße, einzelne Charaktere sind scheiße.
Drehbuch, Idee dahinter, Witze, komplett.
Kein einziger Witz ist witzig.
Ja. Und wie gesagt, das Schlimmste einfach an der Sache ist, du hast ja bei einem Trailer einfach so, ne, da hat sich irgendjemand einen coolen Track ausgesucht, ne, ein schönes Lied von den Beatles oder so. Und dann wird natürlich dann imposante Bilder und kleine Inhalte aus dem Film so zusammengeschnitten, damit du weißt, was passiert. Und dieser ganze Film fühlt sich so an, weil die haben als hätten die eine Dauerschleife an Musik die ganze Zeit. Die haben da keine Dramaturgik in der Musik. Es ist Popmusik, da singt auch die ganze Zeit jemand im Hintergrund, während die Dialoge laufen. Also du denkst dir so, wer hat den ins Gehirn geschissen? Was ist da passiert, dass sowas produziert wird? Niemals in der ganzen Welt hat jemals jemand gesagt, so muss ein Film geschnitten werden. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist.
Meinst du auch diese Frühstücksszene? Weil die fand ich wirklich fürchterlich. Die ist direkt am Anfang.
Ja, die ist direkt am Anfang. Und also dann hast du aber wirklich, da weißt du, was dich erwartet in dem Film. Ich dachte, das wäre die eine Szene gewesen, aber das ist ja wirklich, ist ja nur der Anfang. Das ist ja nur just the beginning. Boah, nee.
Also, und also vom Humor ist es auch wirklich das, also so ein Dreckshumor einfach, wie man das witzig finden kann.
Ja, und der Til Schweigers Tochter, die, auch schlecht geschauspielert. Also auch selbst von Til Schweiger schlecht geschauspielert. Der kann ja auch schon ein bisschen schauspielern, ja, da muss man ihn mehr lassen. Aber selbst da, dieser DJ, dieser hypercoole DJ-Daddy, der dann da die Frauen abschleppt und so richtig, naja, was soll ich mal mit mir knutschen, so, weißt du, so, keine Ahnung. Ey, das ist wirklich schlimm, wirklich,
ja, er
wirklich
dachte, schlimm. Er dachte vielleicht irgendwie, er kann der deutsche Adam Sandler werden, der einfach mit seinen Homies so ja, Quatschfilme stimmt. macht, ne? Ja. So, dann haben alle Spaß und verdienen ein paar Millionen. Klappt nicht. Aber also, nee. Du musst ja im Kopf immer behalten, zum einen, das ist ja entstanden, wahrscheinlich auch in der Phase, wo Till massives Alkoholproblem hat.
Ja.
Und nachts dann da in seinem Trailer sitzt und die Dinger umschreibt, weil er sich für absolut genial hält und denkt, ah, das muss aber jetzt noch in den Film rein. Und so kann ich mir auch vorstellen, sind die Szenen dann danach passiert. Also zum einen, also der Schnitt davon. Zum einen, weil die einfach so beschissenes Material nur hatten und das irgendwie zusammenklatschen mussten. Ja. Und zum anderen, weil er wahrscheinlich da mitsaß und gesagt hat, nee, schneid das mal lieber so.
Ja, ich sag mal so, was man Till, also da kann man ihm nicht vorwerfen, er hat nicht das Drehbuch geschrieben. Dafür war er nicht verantwortlich. Das ist nicht aus seiner Feder. Ich glaube, da hat er vielleicht die Leute beraten und dann machen lassen. Er hat halt Regie geführt und die Hauptrolle gespielt. Aber wirklich.
Ja, aber also, das ist ja auch mit Fördergeldern gefördert worden. Also anstatt irgendwie coole andere Projekte umzusetzen, haben die das Geld für diesen scheiß Film bekommen.
Ich sehe jetzt gerade hier auf der IMDb-Seite diese Szene, wo die in diesem türkischen Bad sind und diese riesen Schamhaare haben und sich dann erstmal da zu dritt rasieren und so eine Geschichten.
Ja, oder auch dieses, also, wo die Eier von dem einen in der Sauna feststecken.
Ja, ja. So, wer denkt sich denn sowas aus? Wer lacht denn über sowas auf? Was ist denn das? Und wie zum Teufel hat der Film eine 3,8 bekommen bei IMDb? Also, Fragen über Fragen, Leute.
Aber das ist ja Klassentreffen 1.0. Ich glaube, es gibt ja auch irgendwie die Hochzeit
2.0. Die Hochzeit 2.0. Ja, es gibt eine Fortsetzung. Das musst du mal reintun, Alter. Das hat eine Fortsetzung gekriegt, das Ganze.
Ich finde schön, ich habe mir gerade nochmal einen Trailer angeguckt dazu zu dem Film. Und Top-Comment ist auf YouTube. Endlich eine neue romantische Komödie von Til Schweiger. Genau das hat die Welt gebraucht. Niemand jemals.
Oh mein Gott, warte mal. Du erinnerst mich jetzt gerade an eine Sache. Ah, ja. Oh mein Gott, nachdem ich den Film geguckt habe, das hatte ich mir extra für den Podcast aufgehört, habe ich mir Kritiken durchgelesen. Und ich habe bei Focus Online habe ich eine Kritik gefunden, die wollte ich vorlesen. Wirklich, sorry, ich muss das kurz einwerfen, aber Klassentreffen 1.0 im Kino, so gut ist der neue Til Schweiger-Film. Til Schweiger gilt derzeit als erfolgreichster Filmemacher Deutschlands. Für seinen neuesten Streifen Klassentreffen 1.0, die unglaubliche Reise der Silberrücken, hat er sich einmal mehr als Multijobber betätigt und neben Drehbuch, Regie und Produktion scheinbar war er doch am Drehbuch beteiligt, auch die Hauptrolle übernommen.
Klar.
Focus Online sah den Film vorab, die Kritik. Dann bla bla bla, bla bla bla, was passiert und dann Schweiger inszeniert Klassentreffen 1.0 auf den ersten Blick als starbepackte Buddy-Komödie. Und dann in Klammern, göttlich, Ralf Möllers Cameo als Möchtegern Schwarzenegger. Mit derbem Humor, die in erster Linie unterhalten soll. Wesentlich interessanter als die Gag-Kanone ist aber der Subtext. Wer wollten wir sein, als wir nach dem Abitur dachten, wir könnten die Welt erobern?
Nee.
Wenn wir denn nur wollten, und was ist heute aus uns geworden? Oder wollten wir einfach nur nicht genug? Also ich kann auf jeden Fall, ich mache jetzt mal einen Cut, weil es liest sich wirklich, als hätte jemand viel Geld bezahlt, damit Focus Online diesen Artikel schreibt. Da wird halt kritisiert, er ist vielleicht noch ein bisschen versaut zwischendurch, aber sonst ist ein ganz stabiler Film, also richtig hier, der letzte Satz, nach diesen 120 Minuten werden sie ihr vergilbt, verstaubtes Klassenbuch aus der untersten Kommodenschublade kramen. Versprochen. Ja, das ist auch das Erste. Also ich bin direkt zum Klo gerannt und hab da mal meine vergilbte Kommode rausgeholt. Ey, ich schwör's dir, ey. Das also.
Oh, ich finde das so schön, dass du wirklich so scheiße findest. Ich hab grad nochmal geguckt, der hat 1700 Bewertungen auf IMDb und 67 Menschen haben dem eine 10 gegeben. Aber zum Beispiel auch 90 eine 8 und 135 eine 7. Und ich verstehe nicht, wie das geht. Also klar, auch 574 eine 1 nur. Aber also alles über 4.
Ja.
Nee.
War wahrscheinlich der Cast selber, weil die so überzeugt von dieser Produktion waren. Das war deren Lifetime-Shit.
Ja, vielleicht.
Also, schön. Gott, ja.
Toll, dass du jetzt. Also würdest du sagen, das ist der schlechteste Film, den du je gesehen hast?
Ja, wirklich. Kein Scheiß jetzt. Und ich habe Uwe Bolls Haus auf, wie hieß der Scheiß? Die Funny Edition von House of the Dead oder wie war das? Ich habe wirklich schon viel gesehen, aber das war Bruder Jakob, ey. Also und diese mit welcher Selbstsicherheit, die sich da präsentieren, ne? Dieses.
Ja, ich glaube, das ist auch das Schlimme, dass sie auch denken, das ist cool. Ja.
Aber ja, ich war aber trotzdem, um mal schnell das Thema zu wechseln, ich war noch im Kino tatsächlich.
Ja.
Und ich muss also ich vorab. meine Bewertung jetzt ist sehr subjektiv. Ich habe mal im Internet geguckt, es sehen nicht alle das so.
Ah, stimmt. Ja, du hattest mir erzählt, dass du ins Kino gehst.
Genau. Und ja, du konntest ja leider nicht, sonst hätte ich dich gerne mitgenommen. Aber ich habe im Kino Asteroid City gesehen.
Ganz kurz, in welchem Kino warst du?
Ach so, ja, natürlich war ich im Capitol, unserem Partnerkino. Ja, wunderbar. War wieder ein wunderbarer Besuch. Und da habe ich Asteroid City, der neue Wes Anderson-Film, im Originalton geguckt. Hm. Ohne jetzt irgendwie groß, also ich habe mich schon sehr gefreut auf den Film, muss ich sagen, weil eigentlich der komplette Style von dem Film hat mich vorab schon sehr beeindruckt und ich mag Wes Anderson sehr gerne und irgendwie habe ich auch das Gefühl bei ihm, dass er sich irgendwie immer mal wieder selber übertreffen will und hatte daher schon sehr hohe Anforderungen, aber lecko funny, der Film hat mich wirklich in seinen Bann gezogen, ne? Also unfassbar großartig, unfassbar großartig. Wie gesagt, die Kritiken, die sind da eher so zwiegespalten, muss man einfach sagen. Mhm. Viele, also das ist halt, ich glaube, Wes Anderson ist so ein Regisseur. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Ich glaube, das ist so ein Ding. Aber diese unfassbare Detailverliebtheit in diesem Film ist so großartig, wirklich. Also ich habe jeden Frame, den der da auf die Leinwand gebracht hat, habe ich genossen. Die Geschichte super, super absurd und super witzig und super geil besetzt. Da geht's, soll ich es kurz anschneiden, worum es geht, damit du auch du ungefähr im Bilde bist, oder ja, soll ich euch lieber im Blinden lassen?
Wir können dir natürlich auch gerne hier den IMDb-Satz vorlesen, dass alle Leute wissen, was
Oh Gott, was? Willst du das machen, oder?
Ja, hier steht, der Ablauf einer Junior Stargazer Convention wird durch weltverändernde Ereignisse spektakulär unterbrochen.
Okay. Nein, auf keinen Fall. Das ist so eine Blödsinn. Du musst dir vorstellen, der Film ist, der hat eine gewisse Metaebene. In dem Film hast du zwei Ebenen. Einmal die Ebene Erzähler und Schauspieler und Ebene Stück. Denn das ganze Asteroid City ist eigentlich ein Theaterstück, was auf die Bühne gebracht wird, was aber wir als Zuschauer sehen das nicht als Theaterstück, sondern als quasi lebendige, echte Welt, ne? So nach dem Motto. Aber erzählt wird das als Theaterstück. Das heißt, es switcht immer hin und her zwischen, die Schauspieler werden auch als Schauspieler vorgestellt, ne? Also das ist jetzt nicht der Charakter, ich nenne jetzt mal irgendwelche Namen, weil ich gerade die Namen nicht mehr weiß, aber das ist der Peter, ja, und der wird gespielt von Susanne, so, ne? Und Susanne ist dann die Metaebene Theater und Peter ist dann der Charakter in dem Theaterstück, also in Asteroid City. Ah, okay. Und dementsprechend kann Wes Anderson in diesem Theaterstück auch mit super absurden Sachen kommen und mit super künstlerischen Aspekten, die er da einfließen lässt. Und ich finde, ich habe zwar nicht alle Wes Anderson-Filme gesehen, ich habe aber schon einige gesehen und ich finde, der hat ja auch immer so einen gewissen künstlerischen Anspruch, den er in seine Filme mit reinbringt. Und er hat das einfach auf die Spitze getrieben, wirklich. Also diese Perfektion der Kamerafahrten, da ist alles gesetzt. Die Schauspieler bewegen sich genauso, wie er das will. Und der Style, die Story, also mich hat das komplett reingezogen. Ich habe mich richtig verliebt in den Film und das ist für mich persönlich, und deswegen sage ich halt sehr subjektiv, eine klare 10. Absolut. Krass. Und okay. Ich werde mir den Film bestimmt noch ein paar Mal angucken, weil er hat mich wirklich, das ist halt auch so ein Film, du sitzt im Kino und du wirst inspiriert. Weißt du, du fühlst dich einfach wohl in dem Film, in dieser Welt. Du verstehst, was er damit bezwecken wollte. Er geht auch oft über so, ich sag mal, so die Norm heraus, also Dinge, die normale Regisseure vielleicht so nicht gemacht hätten, wie sie die Schauspieler hinstellen, wie der Schnitt ist, wie die Geschichte auch allgemein erzählen. Und genau das macht so besonders, weil es trotzdem funktioniert. Und man hat super viele Stellen, wo man laut loslachen muss. Also ich hatte viel Spaß mit dem Film. Wie gesagt, die Besetzung ist ja super geil. Von Scarlett Johansson, Tom Hanks bis hin zu Steve Carell. Ist ja, also, wen der da alles ranholt, unglaublich geil. Und wenn dann da, keine Ahnung, die dann so einen super witzigen Dialog haben und im Hintergrund explodiert eine Atombombe und die sagen, oh, ja, schon wieder Atombombentest. Das ist wirklich, wirklich, wirklich großartig. Aber man muss sich halt schon klar sein, dass das es ist keine Komödie, ne? Es ist ein sehr ruhiges Werk, man muss da mit Ruhe rangehen, man muss quasi den Film genießen. Das ist jetzt kein klassischer Hollywood-Blockbuster und ich glaube, dann macht der richtig, richtig viel Spaß. Also ich hatte wirklich Zeit, time of my life im Kino, muss ich sagen.
Krass. Ja, ich hatte gehört, im Gegensatz zu manchen anderen blieb wegen dem Künstlerischen das Erzählerische so ein bisschen auf der Strecke. Das war so die Kritik, die ich oft gehört habe. Ja, ja, ist glaube ich auch irgendwie Typfrage dann, glaube ich, oder Geschmack.
Ja, also die Erwartungshaltung ist, glaube ich, das, was es ist. Was willst du erzählt bekommen? Natürlich ist die Geschichte super, super, super einfach. Aber wie sie erzählt wird, ist ja am Ende das, was das Ganze ausmacht. Mhm. Und ja, also ich habe Kommentare gelesen wie, okay, Wes Anderson, wir haben verstanden, wie du deine Filme machen willst. aber genau das macht ihn aus und genau das macht ihn zu einer meiner Lieblingsregisseure und genau das macht ihn auch aus meiner Sicht aus zu einem der besten Filmemacher unserer Zeit. Aber man muss das halt mögen. Man muss halt diesen Stil mögen und dementsprechend, und krass muss man auch, wie gesagt, einfach sagen, er will sich mit jedem Film selber übertreffen. Er will immer besser werden, er will immer weitergehen. Und alleine, dass dieser Film wirklich draußen in der Wüste gedreht wurde, dass er keine Studioatmosphäre genutzt hat, sondern Tageslicht, absurd. Also auch der Aufwand, der hinter dem Film steckt tatsächlich, das ist bekloppt. Das ist bekloppt, was der sich für einen Aufwand für diesen Film gemacht hat. Deswegen, also aus meiner Sicht eine klare Empfehlung, aber informiert euch, was ihr da guckt, dass ihr nicht am Ende enttäuscht seid, würde ich einfach sagen.
Ja, ich muss sagen, das, was ich gesehen habe, fand ich auch, sah sehr schick aus. Ich kann mir vorstellen, dass mir das so einfach gefällt von der Machart. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, aber auf TikTok war ja dieser Wes Anderson-Style auch ein Trend geworden. Also, dass man zum Beispiel irgendwie seinen Rom-Trip oder so im Stil von Wes Anderson dann umsetzt. Und allein, dass man so einen trendwürdigen Stil entwickelt hat, dass Menschen den nachmachen und das halt auch sehr künstlerisch einfach aussieht, aber
und du erkennst ihn wieder sofort.
Ja, ja, genau.
So Schnippen und du weißt sofort Wes Anderson.
Ja, finde ich sehr cool, dass er das geschafft hat, so in der heutigen Zeit so einen ganz eigenen Stil zu kreieren. Weil es gibt auch Leute oder auch Regisseure, die kennt man, ne, die sind bekannt, aber die haben jetzt nicht so einen unverwechselbaren Stil.
Ja.
Und das hat er, glaube ich, geschafft.
Tatsächlich findet er übrigens den TikTok-Trend zum Kotzen, hat er gesagt. Finde ich auch sehr witzig, dass er das überhaupt nicht witzig findet, was die Leute da machen. Ich weiß nicht warum, aber ich vermute, dass er einfach, kann ich verstehen, dass er sieht, wie viele Leute ihn da quasi auf TikTok nachmachen, einfach weil es ein Trend ist, aber höchstwahrscheinlich noch nicht einen einzigen Film von ihm gesehen haben. Das ist halt dann auch irgendwie so, weiß ich auch nicht, irgendwie ein bisschen heuchlerisch fast schon, oder?
Ach, ich finde es jetzt nicht so schlimm.
Also schlimm nicht, aber wenn ich er wäre, fände ich das ähnlich wahrscheinlich.
Ich weiß das ja nicht. Es kann ja sein, dass die Leute das alles gesehen haben und mega cool fanden und so, aber würde ich jetzt keinem mal unterstellen. Aber wie gesagt, allein so mit so Filmen, mit so künstlerischen Filmen in der heutigen Zeit auf TikTok einen Trend auszulösen, das muss man erstmal schaffen.
Ja, okay, und, das schon.
Und wenn man das so kopieren kann, dann ist das ja auch wirklich ein ganz eigener Stil und auch das muss man erstmal honorieren.
Ja,
auf jeden Fall. Das ist dann irgendwie wie ein Van Gogh oder so oder ein Picasso, den man auch wiedererkennt. Man sieht ihn und erkennt ihn wieder und die Kunst liegt ja nicht darin, es nachzumachen, sondern die Kunst lag darin, diesen Stil überhaupt zu kreieren.
Auf jeden Fall. Deswegen Props auf jeden Fall. Das muss man auch erstmal schaffen. Und ich bin wirklich gespannt, was wir noch von diesem Mann erwarten können, weil er ist ja noch gar nicht so alt. Der ist ja noch relativ jung. Und ich glaube, also wenn er jetzt wirklich immer noch mit dem Film besser wird, großartig. Also Moonrise Kingdom und Grand Budapest Hotel. Titel hier schon wieder. Die fand ich schon sehr stark, aber Asteroid City fand ich noch mal eine ganze Ecke besser. Ey, das war.
Ja, ich hoffe bei solchen Filmen immer, dass sie dann noch genug einspielen, dass sie auch weiter produzieren können und auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr Budget bekommen und nicht dann irgendwann so gucken müssen, wie sie die ganzen Sachen finanzieren.
Ja, vielleicht ist der TikTok-Trend da natürlich hilfreich gewesen.
Ja, so wie bei Creed oder so. Oder Smile.
Ja, total geil.
Da hat aber
Film auf jeden Fall gut geholfen.
Wenn das guten Film hilft, nehmen wir mit, ne?
Absolut, bin ich dabei. Also bitte mehr Wes Anderson-Filme und rennt alle ins Kino, zieht's euch rein, aber auch nur, wenn ihr Bock auf den Film habt.
Yes. Okay, ich hätte auch noch was anderes gesehen, aber kann ja auch nächstes Mal drüber reden.
Ich dachte, du wärst schon durch. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so lange mal, aber das war diese Woche wirklich, also die beiden Filme haben mich wirklich aus dem Leben gepfeffert, ey.
Nee, verstehe ich. Ich wollte nur ganz kurz noch drauf eingehen. Wir haben bestimmt ja auch ein paar Anime-Fans unter uns. Und ich habe damals den Anime auch zum Teil geguckt. Es gibt jetzt einen Trailer für die Filmserie von One Piece auf Netflix.
Ja, ja.
Habe ich mir angeguckt. Muss ich leider sagen. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
Ja. Ja, ja.
Ich muss sagen, hat mir leider gar nicht zugesagt. Viele haben sich durchaus positiv geäußert in den Kommentaren. Was die Deutschen sehr gefreut hat, war, dass die deutsche Synchro die Original-Synchronsprecher aus dem Anime bekommt.
Ja.
Finde ich sehr, sehr cool.
Finde ich cool, ja.
Ich muss aber sagen, der Trailer und wahrscheinlich dann auch die ganze Serie sah aus wie ein einziges Fan-made YouTube-Video. Also wenn sich jetzt Julian Bam oder irgendwelche CGI-YouTuber aus Amerika da hinsetzen und sagen, ey, wir machen jetzt ein Fan-made One Piece Trailer, dann wird er
ganz ehrlich,
so
Sean Bu hätte einen besseren Film, bessere Serie wahrscheinlich gemacht. Also, muss man einfach sagen.
Ich finde, die Kostüme sehen billig aus. Ich finde, die Sets sehen billig aus. Die Darstellung sieht billig aus. Wenn du so, schon so ganz viel Tiefenunschärfe drin hast, weißt du, und dann siehst du, ja, okay, die Perücke und das völlig ungenutzte Kostüm, was noch blitzblank sauber ist, ist scharf. Ja. I don't know. Also, ich nehme gerne immer Game of Thrones als Beispiel dafür, die es geschafft haben, eine authentische, gute Welt zu kreieren. Und das liegt auch daran, weil du den Menschen wirklich abgenommen hast, dass sie in diesen Mänteln seit 10 Jahren schon rumlaufen und stinken und sich nicht gewaschen haben. Und wenn dann da irgendwie ein Abenteurer steht, der ne, in dem Trailer jetzt ein, ja, erstmal so eine komische, weiß, einfach nur so eine Weste hat, was ja irgendwie klar ist, dass das Kostüm, aber es wirkt dann so ein bisschen zu kurz und wie halt aus dem Deitas nachgemacht, so. Ja. Und dann ist da auch kein Kratzer dran, kein Fussel, kein Fleck. Dann glaubst du dem das ja nicht, dass er damit jetzt schon 5 Jahre rumgelaufen ist. Also finde ich sehr, sehr unauthentisch. Und wenn das Gefühl nicht da ist, dass das wirklich die Welt ist, dann kann ich da auch nicht eintauchen.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin immer halt auch ein Freund zu sagen, okay, ich beurteile jetzt das noch nicht beim Trailer. Ne? Deswegen warte ich noch mal ab. Aber ich habe auch kein gutes Gefühl bei der Sache, muss ich ehrlich sagen. Die ganzen Anime-Fans, die kriegen schon Dragon Ball Flashbacks. Ne, da gab's ja auch einen Dragon Ball Film, den ich Gott sei Dank noch nicht gesehen habe.
Ja, und der Cast für Avatar soll ja auch auf Netflix, glaube ich, kommen. Wurde ja jetzt auch irgendwie gezeigt und so. Und auch da habe ich wieder Schiss, dass sie das einfach nur 1:1 genau nachmachen wie den Anime. Und das darfst du nicht. Du musst das als real darstellen. Du darfst es nicht exakt genau so aussehen lassen.
Ja, also das auch Anime, ne? Also du kannst, also finde ich auch immer super schwierig. Die wollen natürlich die Fans so bedienen, ne? Die haben natürlich Angst vorm Shitstorm. Jetzt gerade auch nach Sonic und so gab es ja auch super viel. Ich meine, gut, bei Sonic haben sie Gott sei Dank die Kurve gekriegt, weil sie drauf gehört haben. Aber ist ja die falsche Herangehensweise. Also da muss halt schon Seele rein, ne?
Man kriegt das ja auch hin. Bei The Last of Us sah das ja richtig authentisch aus. Du hast die Spielvorlage, aber du sagst, ja, okay, das ist halt wirklich eine Welt, wo sich wirklich Menschen drin bewegen.
Ja.
Und nicht nur so ein, naja. Ja,
absolut.
Das wollte ich nur mal sagen.
Ja, nee, kann ich verstehen. Also ich hoffe das Beste für die Serie. Vielleicht werden wir überrascht, aber ich glaube es nicht, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, die Vorlage ist erzählerisch ja gut. Aber ich bin auch irgendwann ausgestiegen beim Anime.
Ja.
Also,
das war dann doch ein bisschen viel. Die haben mir zu lange das One Piece gesucht bei One Piece, muss ich sagen.
Ich glaube, die suchen immer noch tatsächlich.
Die suchen, glaube ich, auch immer noch. Das sind jetzt über 1000 Folgen oder so. Ne? Ich habe, glaube ich, bei Folge 200, 300 irgendwann mal, habe ich mal das Ding an den Nagel gehangen. Aber ich bin auch nicht der typische Anime-Gucker, muss ich sagen.
Nee, ich auch nicht.
Da habe ich keine Geduld für. Also Dragon Ball habe ich durchgezogen, weil das hat mich dann doch gepackt. Aber sonst bin ich da eher auf die kurzen Dinger erpicht. Aber ja, ich sag mal, Netflix und Anime steht ja, oder Realverfilmung von Anime steht ja eh nicht unter einem guten Stern. Ne, du hattest ja auch diese Death Note-Geschichte, die war ja auch ziemlich katastrophal. Wobei ich persönlich, shame on me, ich mochte Death Note allgemein nicht leider. War nicht so meins, aber auch der Film war halt dazu nicht, der hatte dich besser gemacht. Und ja, vielleicht sollte man halt auch einfach nicht tun, diese Realverfilmungsgeschichte bei manchen Sachen.
Bei manchen, ja.
Ja. Naja, ich hoffe, euer Fanherz zerbricht nicht total. Das denkt dran, ihr habt das Original noch, das kann euch keiner nehmen.
Eben. Na gut, ja, dann machen wir da einfach mal einen Haken hinter und über die anderen Sachen sprechen wir dann nächste Woche. Aber wir haben euch letzte Woche wieder gefragt nach einem wunderbaren 42er, nämlich
Oh Gott. Der 42er der Woche. Woche.
Yes. Übrigens, sehr schönes Cover, was du für den Instagram-Account gemacht hast, wo wir beide als Kreidegesichter da angemalt wurden. Fand ich sehr toll.
Ich fand schön, wie Matt Damon uns gemalt hat, ja.
Ja, fand ich auch. Also nebenbei, wo er noch ein paar hochmathematische Gleichungen gelöst hat, hat er uns noch einfach als Gesichter gemalt.
Ja, der hat direkt an den 42-Podcast gedacht, ne? Das finde ich sehr ehrenhaft.
Ja, wir hatten letztes Mal gefragt, welche Rolle aus einem bereits existierenden Film würdet ihr gerne spielen? Möchtest du zuerst? Und dann gehen wir auf die Antworten ein.
Yes, also ich habe viel drüber nachgedacht, ne? Und irgendwie, ich hab immer ein bisschen Sorge, dass ich mal bei den gleichen Filmen lande. Aber tatsächlich sage ich heute mal Zurück in die Zukunft.
Du willst das Auto spielen, würde ich mal sagen.
Richtig. Ne? Ich wäre gerne der DeLorean, weil ich mag, ich fände es toll, wenn meine Arme auch so weit nach oben gehen könnten, wie bei den Türen. Nee, Doc Brown ist, glaube ich, ein Charakter, da sehe ich mich. Also nicht Marty, nicht mal Marty.
Ah, okay,
Doc,
okay.
Doc Brown. Doc Brown ist so, weiß nicht, ich mag den Charakter total gerne. Und allein, dass der eine Zeitmaschine gebaut hat, so krank insane, das ist so ein Ding, da sehe ich mich. Ja, aber natürlich auch so, also wie gesagt, ich will nicht jedes Mal dasselbe sagen, aber so auch ich muss ehrlich schon sagen, ich wäre auch gerne in Hogwarts gewesen, ne?
Ja, also, das wollte ich gerade auch sagen. Ich bin auch nicht der Freund meistens der Hauptcharaktere. Ja. Also ich wäre dann irgendwie so ein drolliger Sidecharakter. Ich weiß nicht, wen gibt's denn bei Harry Potter, der da
Ron so Weasley oder Hagrid.
Ich glaube Ron wäre ich jetzt oder so ein weiß ich, keine Ahnung, oder der das Quidditch-Spiel kommentiert oder irgendwie so, weißt
du? Quaffel bist du dann einfach. Ein trolliger Nebencharakter.
Ich bin einfach der Quaffel.
Oder der Schnatz. Hinter dir sind dann einfach alle her. Das ist doch wie im echten Leben. Die Leute reißen sich doch um dich.
So ein Typ, der halt bei Harry auch da so chillt und das auch mitbekommt und so Infos aus erster Hand hat, aber jetzt auch nicht ständig irgendwie gegen Voldemort kämpfen muss.
Ja, du willst schon noch lernen, ne? Also du willst schon zaubern lernen und dich nämlich die ganze Zeit mit so einem Blödsinn da auseinandersetzen. Ja.
Ansonsten, wenn ich noch zwei Animationszeichentricksachen nennen dürfte, habe ich immer davon geträumt, Herkules zu sein.
Wegen Til Schweiger wahrscheinlich, ne?
Also damals, als ich den das erste Mal gesehen hatte, wie alt war ich da? 9, 10, fand ich so derbe cool. Also wie oft in meiner Fantasie dann Herkules war und mit meinem Schwert gegen irgendwelche Monster gekämpft habe.
Die Hydra, Mann.
Ja. Los geht's. Ja. Den fand ich immer schon sehr, sehr cool. Und ich fand auch Onkel Iroh immer nice bei Avatar. Also diese drolligen Side-Charaktere, die aber auch irgendwie was können, aber die sich jetzt nicht immer so in den Mittelpunkt stellen, außer als Herkules natürlich, aber so generell. Also Onkel Iroh wäre ich auch gerne gewesen. Da muss ich aber, glaube ich, noch ein bisschen älter werden und ein bisschen zulegen.
Das fühle ich aber absolut, ne? Also, wie gesagt, ich spiele ja auch viel Roleplay, ne? Also jetzt auch Pen and Paper oder halt jetzt GTA-RP oder sowas. Und ich kreiere meine Charaktere immer als Side-Charaktere, weil ich dieses Main-Character-Ding überhaupt nicht mag, weil es irgendwie immer zu selben Sachen führt. Und als Side-Character kannst du so viel Blödsinn auch einfach machen.
Ja, Onkel Iroh ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, der ja auch richtig viel Scheiße einfach macht. Also der ist ja einfach witzig und so, aber der ist halt auch krass, aber zeigt das halt nicht unbedingt immer.
Ja, das sind mir die Liebsten. Das sind auch die Charaktere, die im Kopf bleiben, die dein Herz gewinnen irgendwo. So meistens, also wenn du an Harry Potter denkst, wer ist dein Lieblingscharakter aus Harry Potter? Bestimmt nicht Harry Potter. So. Also kann man mal einfach so festhalten. Das ist egal, was ihr für einen Lieblingscharakter habt, aber es ist nicht Harry Potter. Ja. Deswegen immer schön die Side-Character nehmen. Aber ihr habt auch einiges geschrieben. Zum Beispiel der TRS 3006. Wow, wahnsinnig geiler Name. Ich würde sehr gerne alle Rollen von Steve Carell spielen. Die sind eigentlich alle unglaublich gut und vielfältig. Aber ich wäre auch gerne Batman. Aber ja, vielleicht Steve Carell als Batman, ne? Da würde ich auch mal gerne sehen.
Ich wollte gerade sagen. Ich hatte aber letztens ja The Patient, glaube ich, geguckt.
Ja.
Wo er ja diesen entführten Psychologen spielt. Ja, da würde ich mich jetzt nicht unbedingt sehen wollen. Also ich will jetzt nicht ein Typ in Geiselhaft sein. Aber sonst hat er schon ziemlich coole Rollen.
Vielleicht jetzt nicht jede Rolle von Steve Carell, aber gerade bei The Office, ey, da sehe ich mich eigentlich auch in der Truppe.
Ja. Paul hat geschrieben, Lawrence aus Lawrence von Arabien, einfach episch durch den Sand stapfen, was will man mehr?
Großartig. Warum dann nicht gleich der Marsianer mit Matt Damon? Hast ja komplett deine Ruhe, dann hast du Wüste und deine Ruhe.
Stimmt, er hat auch geschrieben, ich wollte einfach schon immer mal ein Kamel reiten und einen Zug plündern. Ja, wer wollte das nicht schon mal gerne, ne?
Das ist, steht auf meiner Bucketlist auf jeden Fall. Jibby's Beauty Palace schreibt, ich würde gerne die Rolle von Tom Cruise aus Mission Impossible übernehmen, weil der einfach so unglaublich viel geile Sachen macht im echten Leben, aus dem Flugzeug fallen oder von der Klippe mit Motorrad springen. Was hält dich davon ab? Da brauchst du auch keinen Film für, oder? Also solltest du natürlich im gesicherten Umfeld machen, aber also Fallschirmspringen kannst du ja wohl. Oder Motorrad, Schrotten.
Aber ich glaube, also selten war jemand so sicher dabei wie Tom Cruise. Also so viele Leute, die da drauf gucken und das dreifach sichern und wie viele Millionen dahinter stecken. Ich glaube, da kannst du dir sicher sein, da wird wirklich gar nichts passieren.
Bei dem neuen Film fand ich aber auch geil, dass sie den großen Stunt mit dem Motorrad als allererstes gemacht haben, weil die gesagt haben, wenn das scheitert, dann können wir den ganzen Film vergessen.
Aber schlau, ja, ja. Ja,
also, ist halt einfach schlau, weil sonst ist ja eh Blödsinn, dann kannst du doch ganz lassen eigentlich, ne?
Also Tom, wenn du jetzt stirbst, dann wäre wenigstens weniger ärgerlich, weil wir da nicht so viel Geld reingesteckt haben. Ja, Kathi hat geschrieben, also eigentlich sehr gerne eine Rolle in Harry Potter, so eine zauberhafte und schöne Welt, in Klammern, trotzdem würde ich dann aber gerne am Ende leben. Und auch Eileen hat geschrieben, ich würde gerne Luna Lovegood aus Harry Potter spielen, das muss echt Spaß gemacht haben. Ich glaube generell, Harry Potter wäre so eine coole Welt und über 8 Filme hinweg, das mit ganz vielen anderen Schauspielern dann so zu erleben, ich glaube, das hätte schon richtig, richtig Bock gemacht.
Ja, ich glaube, am Set war es schon geil, dass mal abgesehen davon, wer sich das alles ausgedacht hat, aber da reden wir mal nicht drüber, weil Harry Potter gehört uns allen mittlerweile.
Die ich glaube, das ist Creative Commons einfach mittlerweile.
Richtig, das gehört uns jetzt. Ganz gestohlen bleiben, die Alte. was haben wir denn noch? Boah, Paulina Krause schreibt, eigentlich schon Adam Sandler in Kindsköpfe. Ich meine, es reicht, er geht nicht arbeiten und chillt einfach nur mit seinen Freunden, um dumme Sachen zu machen. Und nichts davon hat negative Konsequenzen für ihn. Wie Adam Sandler im echten Leben einfach. Er kann einfach scheiß Filme machen den ganzen Tag. Aber es hat aber keine Konsequenzen für ihn.
Also er war wirklich, oder ist immer noch in einer sehr, sehr guten Position dafür, dass er einfach sagt, okay, ich mag den und den und den, kommt mit, wir drehen einen Film, kriegen ein paar Millionen und fertig.
Aber Adam Sandler auch einfach amerikanischer Til Schweiger, wenn wir dann mal ehrlich sind. Ne? Also von dem Produktionsgrad her, er hat mal ab und zu einen guten Film, aber grundlegend sollte man eigentlich distanzieren sich von der ganzen Scheiße. Das ist,
ich würde aber Adam Sandler doch über ihn stellen, weil er keine Leute am Set
ja, klar. Ich meinte jetzt nur rein filmisch gesehen, jetzt nicht qualitativ, als Person natürlich.
Evelyn hatte geschrieben, ich wäre gerne der Dude aus The Big Lebowski, mit dem Lebensstil kann ich mich identifizieren und am Wochenende sehe ich genauso aus wie er, komplett Bart und White Russian.
Das ist sehr gut, das kann ich nachvollziehen.
Und man kann viel bohlen.
Ich brauche einen Bademantel auf jeden Fall noch.
Großer Vorteil.
Was hast du?
Man kann auch sehr viel bohlen, ist auch ein großer
Ach so, Vorteil. Ja, sehr viel bohlen, das auch. Das muss ich dich auch tatsächlich fragen. Steffen fragt, hat Timon bei Hook eigentlich den Cameo von Glenn Close als bärtiger Pirat entdeckt? Wahrscheinlich nicht, ne?
Entschuldigung, ich habe gerade nebenbei einen anderen Kommentar gelesen.
War eine direkte Frage an dich einfach.
Ja, ich habe gerade
gemerkt. Hast du bei Hook den Cameo von Glenn Close als bärtigen Pirat entdeckt?
Nee, habe ich nicht.
Okay, musst du dir mal reinziehen. Das habe ich aber auch nicht gecheckt. Ich meine, gut, ich habe den Film als Kind gesehen. Da wusste ich nicht mal, wer Glenn Close ist. Aber das finde ich sehr witzig, dass das mit da drin ist. Aber ja, welchen Kommentar hast du denn noch gelesen?
Hier hat jemand geschrieben, ich finde es stark, wie Timon über der Soldat James Ryan sagt, den musst du gesehen haben, der war ja auf unserer Liste, bis heute aber nicht The Good, The Bad and The Ugly gesehen hat.
Naja, aber dafür hast du ja wenig, also ich hoffe zumindest, dass du einen anderen Film von Herrn, wie heißt er denn?
Ja, da kommen wir gleich zu.
Ja, kommen wir gleich zu.
Wollen wir ganz kurz den 42er für nächste Woche schon mal ankündigen, dass ihr uns wieder was in die Kommentare auf Instagram schreiben könnt. Unter 42 Podcast.
Ja. Genau. Ja, vielen Dank für eure Einsendung. Und für die nächste Woche haben wir folgenden 42er der Woche. Welche Schauspielerinnen oder Schauspieler sollen euch und euer Umfeld in einem Biopic verkörpern? Also, was für ein Biopic stellt ihr euch vor und welche Schauspielerinnen und Schauspieler sollen euch und die Leute halt um euch rum verkörpern? Vielleicht seid ihr auch gerade auf dem Mars und sagt, ich bin eh alleine, dann braucht ihr nur einen Schauspieler. Aber ansonsten nennt gerne mal ein paar mehr und spinnt einfach mal rum. Ich freue mich auf eure Drehbücher. Könnt ihr gerne an uns schicken. Ne? Mindestens 20 Seiten bitte. Und dann schauen wir da mal drüber nächste Woche.
Ja, meine Mama soll gespielt werden von Danny DeVito auf jeden Fall.
Trollfoot. Die hält mir auch immer ihren Fuß ins Gesicht, wenn ich bei euch bin. Also.
Oh, nee, komm. So, ja, wir haben wieder einen wunderbaren Film von unserer besten Liste dabei. Wir haben es wieder gemacht. Die besten Filme aller Zeiten, die jemals überhaupt
erschienen sind. Auf IMDb.
Genau. Und wir sind mittlerweile angekommen bei Platz,
da. Ich weiß es auch nicht, ah ja.
Platz Nummer 82. Es war einmal in Amerika aus dem Jahr 1984 von Sergio Leone.
82nd place. Once upon a time in America. From the year 1984. And the director is Sergio Leone.
Oh, ein Brett. Wirklich, wir hatten wirklich ein Brett.
Leck mich am Arsch, ne? Also
3 Stunden 50 geht der. Ich kann mal ganz kurz vorlesen. Hier der eine Satz, damit die Leute wieder wissen, worum es geht. Ja. Ein jüdischer Gangster aus der Zeit der Prohibition kehrt nach über 30 Jahren in die Lower East Side von Manhattan zurück, wo er sich erneut mit den alten Geistern und Kümmernissen seines früheren Lebens konfrontiert sieht.
Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl.
Also, es war immer in Amerika, ist, glaube ich, ein großer Klassiker der amerikanischen Filmgeschichte. Und mit Sergio Leone merkt man, und das ist mir dann erstmal so richtig bewusst geworden, so ab dem ersten Drittel oder nach dem ersten Drittel, dass du ja einen Regisseur hast, der sehr, sehr viel Erfahrung in Western hat.
Genau.
Und so fühlt sich das eigentlich auch an. Ein bisschen wie so ein moderner Western eigentlich. Also wenn du das ganze Western, die Erzählweise und Charakteraufbau und so in diese Zeit Amerika, Prohibition packst, dann kommt diese Geschichte raus.
Absolut. Sergio Leone hat ja auch unter anderem The Good, the Bad and the Ugly gemacht.
Okay, nicht.
Den du so gut fandest damals. aber ja, auch im Western-Bereich. Also auch ein Regisseur, der sehr von zum Beispiel auch Tarantino geschätzt wird. Großes Vorbild für Tarantino. Und natürlich in Kombination mit Ennio Morricone für die Musik zuständig. Ein Dreamteam, muss man einfach sagen. Die beiden, was die auf die Beine gestellt haben, großartig. Und wir haben jetzt hier den allerletzten Film vor dem Tod von Sergio Leone, den er gemacht hat. Und also ich möchte nur noch mal, der geht fast 4 Stunden. Also du hast wahrscheinlich dieselbe Fassung gesehen wie ich. Es gibt natürlich wieder mehrere Fassungen. Die Originalfassung, die nie veröffentlicht wurde, geht 4,5 oder fast 5 Stunden. Also das ist absurd. Was? Also keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es war der längste Film, den ich je gesehen habe. Und ich bin der Meinung, es ist deutlich zu lang. Also jetzt mal abgesehen vom Inhalt.
Ich dachte, du sagst, jede Sekunde ist gerechtfertigt.
Nee, das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich finde, nehmen wir jetzt Asteroid City von vorhin, selbst wenn der Film 4 Stunden gegangen wäre, du musst halt einfach entweder Pause machen oder teil das in 2 Teile. Also es war in Amerika Teil 1, Teil 2, so dass du halt einen 2 Teile hast, so wie beim Paten oder so. 4 Stunden ist ist das anstrengend gewesen. Naja. Also,
und das ist auch ein Film, muss ich sagen, der ist auch sehr langsam in der Erzählweise. Also du hast auch ganz oft Szenen, die einfach lange dauern, die in der heutigen Zeit so vom Stil nicht unbedingt mehr so gemacht werden müssen. Und wo du dann auch weißt, okay, da kommen halt die 4 Stunden her, weil die Szene musst du halt nicht in der Länge zeigen oder die Straße musst du nicht so lange zeigen, einfach nur, damit die Atmosphäre wirkt. Klar, ja, Atmosphärenaufbau, irgendwie, dass du in diese Welt eintauchst. Aber das ist so lang, dass ich es auch als ein bisschen störend empfunden habe.
Also da muss man halt einfach lassen, Sergio Leone, und das war ja auch bei The Good, The Bad and The Ugly und auch bei Spiel mir das Lied vom Tod, was ja auch von ihm war. Ich mag das total, wie er diesen Film aufbaut, ne, wie er mit Bildern arbeitet. Ich finde auch sehr spektakulär, dass du auf 4 Stunden vielleicht nur so viel Dialog hast wie bei einem 90-Minütiger, weil er viel auch mit Bildern zeigt. Also nicht alles wird halt plakativ irgendwie mit Dialogen oder irgendwelchen Erzählern oder irgendwas erklärt, sondern das ist vielleicht auch an manchen Stellen ein bisschen überkompliziert, aber viele Situationen wirst du einfach reingeschmissen und er zeigt einfach nur, was passiert, ohne Ton, nur mit Musik, und du musst selber interpretieren, wo geht die Reise jetzt hin.
Ich hatte am Anfang damit auch ein paar Probleme, weil der Film von der Erzählweise dreigeteilt ist. Also du hast 3 verschiedene Handlungs- oder Zeitverläufe, die erzählt werden. Zum einen, also es geht den Hauptcharakter Robert De Niro und seine Bande Jungs, die er schon aus der Kindheit, Jugend kennt, mit denen er dann so in die kriminelle Welt eintaucht und versucht, Kohle zu machen. Und dann gibt es die erste den ersten Erzählstrang, wo die halt so Jugendliche sind, würde ich mal sagen, so um, weiß nicht, 10 bis 15 hätte ich jetzt geschätzt vielleicht.
Ja, ungefähr.
Dann geht er in den Knast, kommt wieder raus. Das heißt, das ist so 20 Jahre später ungefähr, hätte
ich jetzt geschätzt. Ja, ich glaube, es waren 15 Jahre, glaube ich.
Die sehen aber ein bisschen älter aus. Also die sehen da eher aus so wie Mitte 30, hätte ich jetzt geschätzt. Das ist der zweite Zeitstrang. Und der dritte ist, dass er irgendwann relativ am Anfang erfährt man, geht er und kommt nach 30 Jahren halt wieder und ist dann ein alter Mann. Und diese 3 Zeitverläufe werden so kreuzmäßig erzählt.
Ja.
Und da habe ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan, weil ich nicht verstanden habe, warte mal, warum, das sieht ja jetzt anders aus, aber irgendwie, ach so, ah, jetzt sind wir da in der Zeit.
Und genau das ist das, genau dieses, ach so, kommt halt, hast du nur so oft in dem Film, weil genau, ich glaube, das ist das, was er auch wollte. Ne, das ist auch, ich glaube auch, Christopher Nolan hat sich mit Sicherheit auch sehr inspirieren lassen davon, weil, ja, muss man einfach, weil Sergio Leone halt auch da schon mit diesen Zeitaspekten gearbeitet hat, ne, also du siehst halt dann den alten Robert De Niro, dann ist er wieder ein Kind, dann ist er wieder mittelalt, ne, muss man, so kann man es am einfachsten beschreiben.
Ich hab mich auch erst ein bisschen geärgert darüber, weil ich mir dachte, ja, warum machst du das denn? Aber es macht für den Verlauf des Films schon Sinn, weil du dann Sachen als Zuschauer vorwegnimmst, die dann im weiteren Filmverlauf erst dir nochmal eine andere Perspektive bieten. Dass man sagt, ach so war das, ja guck mal. Und ich glaube, wenn man es einfach nur nacheinander erzählt hätte, wie zum Beispiel jetzt bei Moonlight, hast du erst Jugend, dann dieses mittlere Alter und dann das weitere Alter, dann hätte die Geschichte nicht so gewirkt. Oder der Spannungsbogen, der ja am Ende dann in diesem Plot aufgelöst wird. Ich fand den Plot-Twist jetzt nicht so krass. Muss ich auch sagen, also den Plot-Twist am Ende, der jetzt so revealing sein sollte, und dafür war ja auch diese ganze Erzählweise so ein bisschen gekreuzt und über den langen Zeitraum, fand ich ein bisschen schwach erzählt. Dieses Was kam bei mir gar nicht so rüber, leider. Das hätte man inszenatorisch noch mal ein bisschen anders erzählen müssen, damit das einfach noch ein bisschen mehr Spannung erzeugt irgendwie.
Das ist leider auch der Punkt. Ich fand die erste Hälfte vom Film sehr großartig. Aber in der zweiten Hälfte hat er mich komplett verloren, bin ich ganz ehrlich. Also ich weiß, dass hinter dem Film ein ziemlicher Kult herrscht. Es gibt super viele Leute, deswegen ist er auch so weit auf unserer Liste, die sagen, der Film ist besser als Der Pate, der Film ist besser als Goodfellas und sämtliche andere Mafia-Filme. Da gibt es so viele Menschen, die sagen, das ist der Mafia-Film schlechthin und der Klassiker. Und hört nicht auf die anderen, der ist nicht zu lang, der Film und was weiß ich. Also mich hat er nicht abgeholt. Ich bin irgendwann raus gewesen. Ich bin leider, irgendwann hat er mich verloren und das finde ich immer sehr schwierig bei einem Film, gerade auf so einer Laufzeit, wenn du dann sagst, okay, die erste Hälfte ist cool, aber irgendwann denkst du dir so, okay, wann kommt jetzt mal wieder was Neues, so nach dem Motto.
Ich glaube, das liegt aber auch daran, in der ersten Hälfte ist mehr passiert. Zum einen, weil du diesen großen dieses einschneidende Erlebnis in seinem mittleren Alter hattest, wo er dann weggegangen ist und so. Und zum anderen diese ganze Jugendphase, die noch ein bisschen aufregender war, weil du nicht wusstest, okay, oder du wusstest, die kommen von nichts und wollen irgendwo hin, aber du weißt nicht, okay, wohin geht's und so. Ja. Und das wirkte alles ein bisschen aufregend und es ist ja auch sehr vulgär immer oder auch sexuell, was mich auch ein bisschen gewundert hat.
Dass so übertrieben, unnötig sexuell einfach, ne? Also hätten die ein bisschen länger drauf gehalten an manchen Stellen, dann wäre es wirklich ein Softporno gewesen. Ja, muss man auch sagen.
Also, ich hoffe, alle Darsteller waren über 18. Ich hab mich
also es war wirklich unangenehm an vielen Stellen. Das ist auch noch so ein Punkt, der mich sehr oft rausgerissen hat, wo ich mir dachte, was soll denn das jetzt? Warum vergewaltigt er diese Frau jetzt?
Ja.
So, das hat keinerlei Relevanz für mich gehabt in dem Moment. Das hat den Charakter nur noch unsympathischer gemacht.
Das hatte auch keine Relevanz später im Verlauf. Also, es war für die überhaupt Handlung nicht richtig.
Also, das habe ich nicht verstanden. Ja.
Ich wollte dann auch noch sagen, aber ab der zweiten Hälfte, wenn die dann sehr viel in diesen beiden anderen Altern sind und die Jugend quasi abgearbeitet wurde, kippt er sehr viel in das Narrativ, was ich bei diesen ganzen Mafia-Filmen nicht so mag. Alte weiße Männer sitzen irgendwie da in Anzügen und reden sehr viel. Ja. Das hat er ein bisschen besser gemacht als manche anderen. Also zum Beispiel in, wie hieß er denn? The Irishman. Irishman? Ja. Genau, da wurde ja nur geredet. War das langweilig. Hier passiert ja wenigstens noch was. Leider.
Ja.
Er hat aber auch sehr viel Scorsese-Vibes ausgestrahlt. Und generell dieses, ja, und jetzt haben wir da einen Konflikt. Was machen wir denn da? Ah, nicht, dass du mich hintergehst. Ja, das muss man irgendwie dann, weiß nicht, ein bisschen spannender und knackiger erzählen.
Deswegen, also ich kann auch, ist natürlich eine andere Herangehensweise und ich kann verstehen, wenn andere sagen, okay, das hat mir jetzt besser gefallen, zum Beispiel Der Pate oder Goodfellas oder wie auch immer. Aber ich fand die anderen so viel besser und ich kann auch absolut verstehen, also ich verstehe, dass er hier auf der Liste ist, okay, ne, wenn der Kult dahinter da ist. Ich tue mich aber sehr, sehr schwer, also gerade auch diese Übersexualisierung dieser ganzen Themen, die passen einfach nicht in den Film rein. Ey, sorry, aber das ist, was soll denn das? Warum musste das unbedingt sein?
Ja, ich weiß auch nicht.
Das ist ein Thema, das hat mich die ganze Zeit beschäftigt, wo ich mir dachte, warum? Also es ist halt nicht so, wer den Film halt nicht gesehen hat, es ist halt nicht so, dass es mal eine Sexszene gibt oder so, sondern die haben als Kinder haben die schon Sex und beobachten andere Kinder nackt. die haben in ihrer Jugend Sex und vergewaltigen teilweise Leute. Da gibt's auch teilweise Frauen, die finden das toll, dass sie vergewaltigt werden. Dann im älteren, also das ist immer wieder kommt dieses Thema, wo ich mir denke, so, das ist doch nicht Kern des Ganzen. Das ist doch.
Nee, es war auch wirklich gar nicht zielführend. Also nee. Es dient dann quasi als zum einen so zu zeigen, wie diese Welt funktioniert und zum ne, also so, es ja. ist halt roh, es ist halt derb, es ist so ein bisschen primitiv und zum anderen, dass der Zuschauer dranbleibt. Aber ich fand's auch so ein bisschen unpassend einfach. Ja. Und das aber
unangenehm.
Also großes Lob an die Kinderschauspieler, die fand ich richtig gut.
Ja.
Weil die das hinbekommen haben, weil das so eine harte Welt ist und weil die so früh ihre Kindheit quasi ablegen müssen,
ja.
haben die es hinbekommen, jung auszusehen und gleichzeitig alt und lebensverbraucht auszusehen. Also in ihrer Kindheit sahen reif. Sie sehr alt aus. Genau, ja. oder sehr reif. Also du hast in diesem Kind schon den Erwachsenen gesehen.
Genau.
Und das haben die sehr, sehr gut geschauspielert und hinbekommen.
Genau, das habe ich denen auch abgekauft. Ne? Also da der Cast war wirklich gut und auch die haben auch sehr darauf geachtet, dass sie sehr ähnlich aussahen. Das heißt, du hast natürlich einen vierstündigen Film mit sehr vielen Charakteren und wenn du die als Kind siehst und dann als Erwachsene, dann musst du natürlich direkt die Verbindung hinkriegen. Und das haben die sehr gut geschafft, dass du halt gesagt hast, ach, das ist der oder das ja. ist die. Ne? Also die haben schon sehr darauf geachtet, dass das alles sehr ähnlich aussieht. Ja, aber leider, ich tue mich unfassbar schwer mit diesem Film.
Ja,
ich habe den auch noch nicht bewertet, ehrlich gesagt.
Ich habe auch manche Sachen nicht ganz verstanden. Also zum Beispiel, er ist ja in den Knast gekommen, weil er den Polizisten angegriffen hat.
Genau.
Warum hat er das gemacht? Er hätte auch einfach wegrennen können, oder?
Ich glaube, der war da so im Blutrausch in dem Moment. Also,
ja, finde ich aber also, auch irgendwie, naja.
Die Szene war ja so, dass, ja gut, das ist ein Spoiler.
Und dann, nicht, ja, aber dann zum Beispiel kommt er raus aus dem Gefängnis, alter Mann, oder gealtert dann, ne?
Ja.
Und dann plötzlich, ah ja, da bist du ja wieder. Die haben jetzt 15 Jahre keinen Kontakt gehabt.
Ja, stimmt, das ist auch total. Ja, da
also gibt's im Knast nicht irgendwie auch Besuchszeiten? Und die haben ihn aber, also die haben die ganze Zeit ihr Business aufgebaut und ihn immer mit eingeplant, ne? Und dann ja. kommt er aus dem Knast und ist sofort wieder dabei. Also nicht aber so. Aber
wusste von nix, ne?
Nee, stimmt, er wusste offensichtlich von gar nichts, aber hat sofort alles angenommen. Zwei Minuten später saß er am Verhandlungstisch, ja. hat sofort wieder mitbestimmt. Fand ich irgendwie so ein bisschen.
Ja.
Ja. Ne? Du gehst doch da mal hin in den Knast. Hallo, wie geht's dir? Ja, okay. Selbst wenn nicht, dann musst du dich erstmal irgendwie akklimatisieren, oder? Dann sitzt du nicht 20 Minuten später da und hast von nichts eine Ahnung, von dem Geschäft, was jetzt 15 Jahre lief, und verhandelst dann darüber, wo jetzt irgendwas geschmuggelt wird, oder?
Ja, ja. Das gab halt mehrere solche Momente, auf jeden Fall.
Und noch eine Sache, die ich nicht verstanden habe, vielleicht kannst du mir das erklären. Ja. Es geht ja auch um diesen Schlüssel, wo Geld versteckt sein soll, ne?
Ja.
Der hängt ja dann irgendwo.
In der Uhr, meinst du? Oder das zweite Mal?
Das zweite Mal.
Ja.
Ne, der hängt ja da in diesem Ding ja. da. Aber der kann doch nicht einfach da so hängen, oder? Als ob den dann keiner mitnimmt. Da steht ja, ja drauf, also du weißt ja, wovon der ist.
Das war ja abgeschlossen. Das hat ja, musste ja extra einer auf. Der hat den ja geschmiert, dass er das aufmacht da.
Ja, aber es wurde ja irgendwann mal gebaut. Gab es eine Beerdigung. Irgendwer hat den Schlüssel da hingehangen.
Nee, aber pass auf, das Ding ist ja. Der alte Robert De Niro kommt ja zurück, weil er ja, da hat er ja einen Brief gekriegt, weil dieser jüdische
Friedhof
verlegt wurde. Und das bedeutet, ich glaube, es ist eine Zeitspanne von knapp 8 Monaten gewesen, lass mich nicht lügen, wo halt die Gräber dahin manövriert wurden, wo der Schlüssel dann hängt. Also das heißt, es war ja nur knapp 8 Monate. Ja,
aber wer hat den Schlüssel denn da hingehangen?
Soll ich das sagen? Das ist ein Spoiler.
Ja, dann sag's mir nach der Aufnahme.
Wir können ja kurz eine Spoilerwarnung machen, weil der Film ist mittlerweile jetzt auch schon 50 Jahre alt. Pass auf, Achtung, Spoiler, wer den Film noch sehen will, ich erzähle das jetzt kurz. Am Ende kommt heraus, dass einer der Jungs, ne, also quasi der beste Freund von ihm, gar nicht gestorben ist. Der hat ja seinen Tod nur vorgetäuscht und ist Senator geworden oder, ja. oder irgendwie da Politiker. Und er hat ja quasi dann seine eigene Leiche dann da irgendwie manövriert und er hat den Schlüssel aufgehangen und in dem Koffer mit dem Geld liegt ja auch ein Zettel drin, wo drin steht, eine Vorzahlung für deinen letzten Job. Und sein letzter Job ist ja, dass er ihn umbringen soll, was er ja nicht tut am Ende. Also Politiker, Gangsterboy, der hat den Schlüssel da hingehangen und ihm das quasi eingeladen.
Er hatte damals das Geld genommen.
Genau.
Und ist dann reich geworden und hat es dann wieder zurückgelegt.
Richtig.
Ach Gott, ey.
Und hat ihm dann quasi das als Geld gegeben, damit er ihn umlegt. Mhm. Das war im Prinzip der Plot-Twist am Ende. Ja.
Übrigens ganz kurz, ich weiß nicht, ist eigentlich kein Spoiler, aber ich hatte mir die Facts so ein bisschen durchgelesen und da stand, ich glaube bei Wikipedia war das, dass er ja, also es gibt ja die allerletzte Szene, wo er in diesem Opium-Café ist. dass irgendwie die Vermutung herrscht, weil das, glaube ich, das mittlere Alter ist, dass er das, die ganze Geschichte im Opiumrausch nur geträumt hat. Und das, das fand ich wirklich so wack.
Gott, aber das ist ja wieder wie bei Harry Potter, dass Harry Potter gar nicht zaubern kann, sondern bei den Dursleys unter der Treppe träumt, dass er das kann. So.
Das fand ich richtig
wack. Ja, come on. Ja, das ist Blödsinn. Ja. Also, weiß ich nicht.
Aber ihr merkt, glaube ich, es gibt ein paar Sachen, die uns einfach in dieser Welt so ein bisschen gestört haben, die uns an der Erzählweise gestört haben. Auch, die haben ja als Kinder diese Geschäftsidee gehabt, wie sie beim Schmuggeln verlorene Ware wieder retten können. Ja, in der echten Welt, wenn du da mit 14 hingehst und einem Mafiosi diese Sachen erzählst, dann sagt er, cool, danke für die Idee und knall dich ab. So. Und dann hast du kein Business, sondern dann hat der die Idee gratis bekommen und muss nicht 10% an dich abdrücken.
Ja, aber die haben den ja schon imponiert. Also ich fand die Geschichte, wie gesagt, man muss halt immer sagen, muss nicht immer alles perfekt realistisch sein. Das war jetzt zum Beispiel ein Teil, den fand ich cool. Und das ist, wie gesagt, das waren halt auch die Momente, wo ich gesagt habe, der Film gefällt mir schon. Aber es waren so viele andere Momente da, wo ich gesagt habe, boah, nee, warum muss das jetzt sein? Warum ist A, warum ist der Film so lang? B, warum diese ganzen sexuellen Themen etc.? C, warum werden Frauen so unfassbar in dem Film runtergebuttert? Also klar war es ein Teil der Zeit, aber die Frau kommt ja überhaupt nicht gut weg in dem Film. Also überhaupt gar nicht, niemals. Nee. Die wird ja da quasi fast als Tier dargestellt, was ich sehr, sehr fragwürdig finde aus meiner Sicht. Und das sind so die Sachen, die haben mich einfach sehr beschäftigt in dem Film, weil man hätte das auch anders hinkriegen können. Du hättest die Zeit darstellen können, ohne da jetzt so diese ganzen Geschichten zu haben. Und aus meiner Sicht hätte der Film auch locker eine Stunde kürzer sein können und man hätte ähnlich imposante Bilder zeigen können, ähnlichen Charakteraufbau. Also der Film wird auch in den Kritiken oft als Paradebeispiel für einen guten Charakteraufbau im Prinzip in einem Film gezeigt. Ich persönlich finde, das wurde beim Paten aber viel besser gelöst. Also ich werde niemals die erste Szene vom Paten vergessen, auf dieser Familienfeier, wo du innerhalb von einer halben Stunde diese Masse an Charakteren kennenlernst und auch verstehst und für den Rest des Films wiedererkennst. Das ist für mich so ein unfassbarer Aha-Moment gewesen. Und das war, natürlich hattest du hier einen großartigen Charakteraufbau, aber es war jetzt...
Ich fand den Charakteraufbau bei anderen Charakteren aber besser. Also zum Beispiel Max, fand ich einen besseren Charakterverlauf als Robert De Niro. Also ganz großen Teilen habe ich überhaupt nicht mit dem sympathisiert. Ich fand ihn ganz oft irgendwie unsympathisch, ich fand ihn grantig. Weißt du, dann kommt er da zu seinem Kollegen in die Bar nach irgendwie 30 Jahren und freut sich nicht mal, ihn zu sehen, ne? Also er so, ja, wie geht's? Ja, mach mal erstmal die Tür zu und gib mir was zu trinken, so. Ja, weiß ich nicht. Also irgendwie.
Ja, du kannst halt auch wenig sympathisieren, das ist halt auch ein Problem, ne? Und das, wie gesagt, man kann sowas mögen, wie gesagt, es gibt viele Leute, die das mögen und es gibt, und ich, ne, wenn ihr den Film geil findet, dann gönnt ihn euch, aber mich hat das gar nicht abgeholt, leider. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es unter einer 5 ist. Auf keinen Fall. Ich tendiere so zwischen 6 und 7 bei der Bewertung, aber ich bin halt so in so einem inneren Zwiespalt einfach. Ich weiß nicht, was hast du ihm gegeben? Hast du den schon bewertet?
Ja, wir haben jetzt natürlich auch viel gemeckert. Ich fand die Sachen, wie gesagt, in der Jugend fand ich eigentlich sehr, sehr cool. Davon hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen und dann einen klareren Verlauf und das Ende noch ein bisschen revealinghaftiger, genau, und ein bisschen mehr Emotionen und ein bisschen mehr, was? Oh nein, oh mein Gott. So, also die Emotionen hätte ich gerne bei mir gehabt. Ich habe ihm jetzt erstmal eine 7 gegeben. Ich hatte eigentlich überlebt, eine 8 zu geben, aber dafür hatte ich dann irgendwie zu viel Kritik und fand dann andere Filme auch, wie du sagst, einfach besser. Ja, deshalb habe ich ihm gerade eine gute 7 gegeben.
Okay, ja gut, dann sind wir ja ungefähr auf derselben Wellenlänge, was das angeht.
Ja.
Also kein schlechter Film. Wie gesagt, wenn ihr den gucken wollt, bedenkt, er geht fast 4 Stunden.
Ich verstehe, wenn man jahrelang Western-Fan war und sich die ganzen Dinger damals im Kino angeguckt hat und dann bist du ein bisschen älter, lebst in einer anderen Zeit, der Wilde Westen ist nicht mehr. Und dann kommt der Film ins Kino, der quasi genau die gleiche Narrative bedient wie damals, aber halt modern, für dich dann modern in der Zeit, dass du dann sagst, boah, Junge, das ist es wirklich, das ist der beste Film, der jemals gemacht wurde.
Klar, kann ich schon verstehen, aber wenn man das mal mit The Good and Bad and the Ugly, das ist ja so mein Lieblings-Leone-Film, zumindest von denen, die ich gesehen habe. Da gibt's ja noch, ne, eine Hand von Dollar und so weiter und so fort. Bei dem Film fand ich halt, du hattest halt also die positiven Aspekte aus diesem Film hattest du bei The Good, The Bad and the Ugly auch alle, aber viel coolere Charaktere. Du hattest eine Abenteuergeschichte, die du da verfolgt hast. Also ein richtiges Abenteuer, wie die da diesen Schatz suchen und sich gegenseitig mal wieder reinfahren und viel geileres Setting und viel, also das fühlte sich viel mehr nach Leone an als der Film jetzt, wo man halt immer wieder dachte so, was hat er sich dabei gedacht so?
Es war schon viel Scorsese, oder?
Ja, schon. Interessanterweise hat übrigens Scorsese den Film noch mal neu geschnitten Anfang der 2000er.
Leute, ich mach's mal für euch. Ich mach das mal besser hier.
Ich mach das noch mal besser. Was für eine Fassung der jetzt, ob er vielleicht tatsächlich die Fassung geschnitten hat, die wir gesehen haben, weiß ich gerade nicht. Aber ja, also schade eigentlich. Potenzial war viel da für mich, für einen Film, den ich sehr mag. Aber viele, viele Momente, wo ich Abzüge machen musste.
Naja, jetzt haben wir ihn auch mal gesehen und
ja, ist ein Ding, das muss man mal gesehen haben, wenn man Filme mag, glaube ich. Also ist ein Brett, ist ein Brett auf jeden Fall. Ein Monument der Filmgeschichte und da muss man einfach selber sagen, wie man ihn findet. Ne?
Ein Monument der Filmgeschichte oder wie wir sagen, ja, irgendwie so ein
große, sieben kleine ungefähr. Fische. Achso, oder eine sieben ungefähr, ja.
Deutlich, deutlich zu kritisch her. Naja, aber ey, wir sagen hier unsere Meinung und wir haben ja auch ein ganz anderes Standing. Also wenn man den halt,
richtig,
wie gesagt, damals bewertet hat.
Ja.
Wir haben jetzt so viel gesehen. Die Zeit ist halt eine andere. Ne? So viele Filme, absolut, die sich auch an denen halt bedient haben. Und dann merkt man, okay, es gab dann doch ein paar bessere noch im Nachhinein.
Ja, und ist am Ende auch einfach Geschmackssache. Ne? Also, wie gesagt, wenn man mehr Wert auf, ich sag mal, Action, Dramaturgik oder allgemein so Intrigen oder sowas legt, dann bist du mit dem Pate oder mit Casino oder mit Goodfellas halt viel besser bedient. Und wenn du eher sagst, okay, ich will halt, ich kann doch nicht mal sagen, für wen ist dieser Film? Das ist halt super schwierig zu sagen. Das ist so komplett ein Standalone-Ding. So, es steht so komplett für sich. Und Sergio Leone, ne, wie wir vorhin mit Wes Anderson schon hatten, der hat seinen eigenen Stil und der erzählt diese Geschichte auf seinen eigenen Weg. Und mal abgesehen von diesen ganzen Teilen, das kann man mögen, das ist aber wirklich nicht was für jeden, glaube ich.
Aber deshalb steht er auch unter Goodfellas und der Pate, ja, ne?
Bin ich auch froh drum. Also den jetzt auf Platz 3 oder 4 gesehen, da hätte ich Nein gesagt, ja, auf keinen Fall.
Aber ich finde es aber immer wieder krass zu sehen, in welchen Brettern immer De Niro mitgespielt hat. Also
ja,
wenn
ja,
du dir mal die Biografie von dem anguckst oder die Filmografie,
ja,
also ja, krass.
Ja, auf unserer anderen Liste der besten Filme aller Zeiten aus allen Plattformen, die im Internet so existieren, zusammengefasst, haben wir auf Platz 82, und jetzt bin ich, mal kurz gucken, wie auf Deutsch heißt, The Treasure of Sierra Madre. Der Schatz der Sierra Madre.
Okay. Boah, da sind auch immer Filme.
Von 1948, Alter. Boah, von John Huston. Krass, Schwarz-Weiß-Film. Der völlig abgebrannte Fred C. Dobbs heuert bei einem Bauunternehmer an. Nach 2 Wochen harter Arbeit erscheint dieser nicht zur Auszahlung des Lohns. Gemeinsam mit einem Leidensgenossen beraubt Fred seinen Boss. Die Erzählung von einer Goldader lockt ihn und 2 weitere Abenteurer in die Wildnis. Doch nach der anfänglichen Euphorie beginnt Habgier, Misstrauen und Feindseligkeit, die Gefährten zu entzweien. Das klingt schon fast schon wieder interessanter als.
Also, der hat 3 Oscars gewonnen, sehe ich gerade.
Krass, 1948. Ja.
Da gab's
Kenny, habe ich aber gar nichts von gehört, aber wie gesagt, irgendwann sind wir an dem Punkt, da haben wir die IMDb-Liste durch und dann
ja, der kommt tatsächlich noch irgendwann mal bei uns auf der Liste.
Ich echt? Der kommt noch?
Soll ich spoilern, wo er gerade liegt?
Warte, ich guck selber.
Ja, dann kann ich es aber auch für die Zuschauer schon mal sagen.
Nee, dann spoiler nicht. Ah, ich sehe es schon. Okay.
Ist auf jeden Fall noch ein bisschen.
Ja, er kommt tatsächlich auf unserer Liste abgefahren. Dann bin ich mal gespannt.
Aber bis dahin aber noch ein paar.
Ich denke auch.
Ich bin sehr gespannt auf nächste Woche.
Yes.
Ich weiß noch nicht, was mich erwartet, aber ich glaube, es wird ganz gut.
Dito. Also an alle Leute, die sich von unserem One-Piece-Gespräch heute angesprochen fühlt haben, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, würde ich einfach vorschlagen.
Yes.
Und ich wünsche euch eine schöne Woche, Timon, dir auch. Macht es gut. Und sichert euch noch Tickets. Nicht yes, vergessen, bevor es zu spät ist. Genau. Tschüssikowski.
Tschüssi.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.